Der Zustand der Unschuld bei den Engeln im Himmel.
Dauer der Aufnahme etwa 17 Minuten.
In der Welt wissen wenige, was Unschuld bedeutet und welcher Art sie ist. Am wenigsten wissen es die Bösen. Die Unschuld liegt zwar vor Augen, sie spricht aus dem Angesicht, aus der Rede und den Gebärden, namentlich bei Kindern, und dennoch weiß man nicht, worin sie eigentlich besteht, und noch weniger, dass sich in ihr der Himmel beim Menschen auswirkt. Diese Kenntnis zu verbreiten, will ich der Ordnung nach vorgehen und zuerst von der Unschuld der Kindheit sprechen, dann von der Unschuld der Weisheit und schließlich vom Zustand des Himmels hinsichtlich der Unschuld. Die Unschuld der Kindheit oder der Kinder ist nicht echt, da sie nur der äußeren, nicht aber der inneren Form nach Unschuld ist. Gleichwohl kann man daraus lernen, was Unschuld ist, leuchtet sie doch aus dem Antlitz der Kinder, aus einigen ihrer Gebärden und aus ihrer ersten Sprache. Sie rührt uns darum, weil die Kinder noch kein inneres Denken haben, dass sie ja noch nicht wissen, was gut und böse und was wahr und falsch ist, woraus eben das Denken hervorgeht. Daher besitzen sie noch keine Klugheit aus dem eigenen, keinen Vorsatz und keine Überlegung, folglich beabsichtigen sie nichts Böses. Sie haben kein aus der Selbst- und Weltliebe gebildetes eigenes, schreiben sich selbst nichts zu, sondern verdanken alles ihren Eltern. Sie sind mit den wenigen und geringen Dingen, die ihnen geschenkt werden, zufrieden und freuen sich daran, machen sich keine Sorgen um Nahrung und Kleidung oder um die Zukunft. Sie sind nicht auf die Welt ausgerichtet und begehren nicht viel von ihr. Sie lieben ihre Eltern, ihre Amme und ihre Altersgenossen, mit denen sie unschuldig spielen, lassen sich leiten, sind aufmerksam und gehorchen. Weil sie sich in diesem Zustand befinden, nehmen sie alles ins Leben auf und haben daher, ohne zu wissen woher, anständige Sitten, erlernen die Sprache und beginnen ihr Gedächtnis und ihr Denken auszubilden. Bei der Aufnahme und Aneignung dient ihr Zustand der Unschuld als Mittel. Doch ist diese Unschuld, wie gesagt, bloß äußerlich, nämlich eine Angelegenheit des Körpers und nicht des Gemüts. Ihr Gemüt ist ja noch unausgebildet, denn es besteht aus Verstand und Wille und von daher aus Denken und Gefühl. Aus dem Himmel ist mir mitgeteilt worden, dass die Kinder vor allem unter der Obhut des Herrn stünden und einen Einfluss aus dem innersten Himmel ausgesetzt seien, wo ein Zustand der Unschuld herrscht. Der Einfluss aber gehe durch ihre inneren Bereiche hindurch, wobei diese durch die Unschuld angeregt würden, daher zeige sich die Unschuld im Antlitz und in einigen Gebärden. Sie aber sei es, wodurch die Eltern aufs Innigste gerührt und ihre sogenannte Eltern- und Kindesliebe hervorgerufen werde. Die Unschuld der Weisheit hingegen ist eine echte Unschuld, weil sie innere Art ist. Sie liegt nämlich im Gemüt und folglich im Willen und daraus dann auch im Verstand. Und wenn darin Unschuld liegt, so ist sie auch Weisheit, denn die Weisheit gehört dem Gemüt und dem Willen an. Darum sagt man im Himmel, die Unschuld wohne in der Weisheit, und wie viel Weisheit ein Engel habe, so viel Unschuld besitzt er auch. Dies bestätigten die Engel, wer sich in der Unschuld befindet, eignet sich nicht selbst Gutes zu, sondern allein dem Herrn, dem er dafür dankt. Sie wollen auch von ihm, nicht von sich selbst geführt werden. Ja, sie lieben alles Gute und freuen sich an allem Wahren, weil sie wissen und empfinden, dass das Gute lieben und es daher auch wollen und tun, den Herrn lieben heißt, und dass das wahre Lieben bedeutet, den Nächsten zu lieben. Ferner sind sie zufrieden mit dem, was sie haben, es sei wenig oder viel, weil sie wissen, dass sie so viel empfangen, wie gut für sie ist. Wenig, wenn ihnen wenig, viel, wenn ihnen viel bekömmlich ist. Nicht sie wissen, was ihnen gut tut, vielmehr allein der Herr, dessen Vorsehung bei allem das Ewige berücksichtigt. Darum machen sie sich auch keine Gedanken um die Zukunft, die sie als Sorge für den morgigen Tag bezeichnen. Diese, so meinen sie, entspringe dem Kummer oder Verlust oder Mangel an Dingen, die für die Bedürfnisse des Lebens nicht wirklich nötig seien. Gegenüber ihren Gefährten handeln sie niemals aus böser Absicht, sondern stets aus Güte, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit. Aus böser Absicht handeln nennen sie Arglist, die sie fliehen wie das Gift von Schlangen, weil sie der Unschuld entgegengesetzt ist. Da ihnen nichts lieber ist als der Gedanke, vom Herrn geführt zu werden und sie ihm für alles danken, so sind sie weit von ihrem eigenen entfernt, und soweit das der Fall ist, fließt der Herr bei ihnen ein. Daher kommt es, dass sie nichts von dem, was sie von ihm hören, es sei mittels des Wortes oder mittels der Predigt, im Gedächtnis niederlegen, sondern alles sogleich befolgen, das heißt wollen und tun. Der Wille ist ihr eigenstes Gedächtnis. In der äußeren Gestalt erscheinen sie meistens einfältig, der inneren Gestalt nach sind sie weise und klug. Sie sind es, von denen der Herr spricht, wenn er sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Matthäus Kapitel 10, Vers 16. Solcher Art ist die Unschuld, die als Unschuld der Weisheit bezeichnet wird. Da sie sich selbst nichts Gutes zuschreibt, sondern alles dem Herrn zuerkennt, es folglich liebt, vom Herrn geführt zu werden, vermag sie dadurch alles Gute und Wahre aufzunehmen, aus denen alle Weisheit stammt. Der Mensch wurde darum so geschaffen, dass er als Kind in der Unschuld, wenn auch in einer äußeren, lebt, später aber als Greis zur inneren Unschuld gelangt, damit er durch jene in diese und durch diese in jene gelange. Deshalb nimmt denn auch der Mensch, wenn er alt wird, in Bezug auf seinen Körper ab und wird von neuem wie ein Kind, aber ein weises, das heißt ein Engel. Denn ein weises Kind ist im höchsten Sinne ein Engel. Von daher kommt es, dass im Wort unter Kind der Unschuldige bezeichnet wird und unter Greis der Weise, in dem Unschuld wohnt. Ähnliches geschieht bei einem jeden, der wiedergeboren wird. Die Wiedergeburt ist ein Neugeborenwerden des geistigen Menschen. Dieser wird zuerst in die Unschuld der Kindheit eingeführt, die darin besteht, dass er nichts Wahres weiß und nichts Gutes vermag aus sich selbst, sondern allein aus dem Herrn, und dass er deshalb nach diesem allein verlangt und trachtet, weil es wahr und weil es gut ist. Mit fortschreitendem Alter wird ihm auch Gutes und Wahres vom Herrn gegeben. Zuerst wird er in die Kenntnis darüber eingeführt, denn von der Kenntnis zur Einsicht und zuletzt von der Einsicht zur Weisheit, wobei er immer von der Unschuld begleitet wird, die, wie gesagt, darin besteht, dass er aus sich selbst nichts Wahres weiß und nichts Gutes vermag, sondern allein aus dem Herrn. Ohne diesen Glauben und die damit zusammenhängende innere Wahrnehmung kann niemand etwas vom Himmel in sich aufnehmen. Die Unschuld der Weisheit besteht hauptsächlich darin. Unschuld ist also, sich vom Herrn führen zu lassen und nicht sich selbst führen. Darum sind im Himmel alle in Unschuld, denn sie lassen sich gern vom Herrn führen. Sie wissen nämlich, dass sich selbst führen bedeutet, vom eigenen geführt werden, und das besteht aus Selbstliebe. Wer aber sich selbst liebt, lässt sich nicht von einem anderen lenken. Inwieweit daher ein Engel sich in der Unschuld befindet, insoweit ist er auch im Himmel, das heißt im göttlich Guten und Wahren, denn darin besteht der Himmel. Man unterscheidet daher auch die Engel nach der Unschuld. Die Bewohner des äußersten oder ersten Himmels besitzen die Unschuld des ersten oder untersten Grades, die des mittleren oder zweiten Himmels die Unschuld des zweiten oder mittleren Grades, die Bewohner des innersten oder dritten Himmels aber sind unschuldig im dritten oder innersten Grad. Sie sind daher die eigentlich Unschuldigen des Himmels, denn sie lassen sich lieber als alle anderen vom Herrn führen, wie Kinder von ihrem Vater. Deshalb nehmen sie auch das Göttliche wahr, dass sie entweder unmittelbar vom Herrn oder mittelbar durch das Wort und durch die Predigten hören, direkt in den Willen auf, um es zu tun und so dem Leben einzuverleiben. Ihre Weisheit überragt darum bei weitem die der Engel der unteren Himmel. In ihrer Beschaffenheit stehen diese Engel auch dem Herrn am nächsten, von dem sie die Unschuld empfangen. Sie sind auch von ihrem eigenen getrennt, so dass sie gleichsam im Herrn leben. Äußerlich erscheinen sie als einfältig und vor den Augen der Engel der unteren Himmel als Kinder, also als klein und nicht sehr weise, obwohl sie doch die weisesten aller Engel des Himmels sind. Denn sie wissen, dass sie aus sich keine Weisheit besitzen und Weisheit darin besteht, dass man dies anerkennt und, was man weiß, für nichts hält im Vergleich zu dem, was man nicht weiß. Dies Wissen, Anerkennen und innerlich Wahrnehmen nennen sie die erste Stufe der Weisheit. Diese Engel sind auch unbekleidet, weil die Nacktheit der Unschuld entspricht. Über die Unschuld habe ich viel mit den Engeln gesprochen und bin belehrt worden, dass sie das Wesen alles Guten darstellt. Das Gute ist daher nur insoweit gut und folglich die Weisheit nur so weit weise, als die Unschuld in ihnen wohnt. Dasselbe gilt für die Liebe, die Nächstenliebe und den Glauben. Daher kann niemand in den Himmel gelangen, wenn er nicht unschuldig ist. Dies meint der Herr, wenn er sagt: Lasset die Kleinen zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich der Himmel nicht aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht darin eingehen. Matthäus Kapitel 19, Vers 14, Markus Kapitel 10, Vers 14 folgender, Lukas Kapitel 19, Vers 16 folgender. Die kleinen Kinder bezeichnen hier, wie auch an anderen Stellen im Wort, die Unschuldigen. Der Zustand der Unschuld wird auch vom Herrn bei Matthäus Kapitel 6, Verse 25 bis 34 beschrieben, jedoch in lauter Entsprechungen. Das Gute ist aber nur insoweit gut, als Unschuld in ihm wohnt, weil alles Gute vom Herrn stammt und die Unschuld darauf beruht, dass man vom Herrn geführt werden will. Ich bin auch unterrichtet worden, dass das Wahre mit dem Guten und das Gute mit dem Wahren durch nichts anderes verbunden werden kann als durch Unschuld. Daher kann kein Engel ein Engel des Himmels sein, wenn nicht Unschuld in ihm wohnt. Der Himmel ist nämlich in niemandem, ehe in ihm nicht Wahres mit Gutem verbunden ist. Daher wird auch die Verbindung des Wahren und Guten als himmlische Ehe bezeichnet, und diese ist der Himmel. Ich bin ferner unterrichtet worden, dass wahrhaft eheliche Liebe ihren Ursprung in der Unschuld hat, nämlich in der Verbindung des Guten und Wahren, in der die Gemüter beider, des Mannes und des Weibes, sich befinden. Diese Verbindung stellt sich beim Niedersteigen in der Gestalt der ehelichen Liebe dar, denn die Gatten lieben einander so, wie sich ihre Gemüter lieben. In der ehelichen Liebe ist daher etwas Spielerisches wie in der Kindheit und Unschuld. Weil in der Unschuld das eigentliche Wesen des Guten bei den Engeln des Himmels besteht, so ist klar, dass das vom Herrn ausgehende Gute die Unschuld selbst ist. Denn dieses Gute fließt bei den Engeln ein, regt ihr Innerstes an und macht es zur Aufnahme alles himmlischen Guten empfänglich und geschickt. Dasselbe geschieht bei den kleinen Kindern, deren innere Bereiche nicht allein durch das Hindurchströmen der Unschuld aus dem Herrn gebildet, sondern auch fortwährend zubereitet und empfänglich gemacht werden, um das Gute der himmlischen Liebe in sich aufzunehmen. Das Gute der Unschuld wirkt nämlich vom Innersten her weil es, wie gesagt, das Sein alles Guten ist. Damit dürfte klar sein, dass alle Unschuld vom Herrn stammt, weshalb er auch im Wort das Lamm genannt wird, weil dieses die Unschuld bezeichnet. Weil die Unschuld das Innerste in allem Guten des Himmels ist, darum ergreift sie auch die Gemüter so sehr. Wer sie erfährt, und dies geschieht bei der Annäherung eines Engels des innersten Himmels, scheint seiner selbst nicht mehr mächtig und wird von einer solchen Wonne überströmt und gleichsam fortgerissen, dass im Vergleich damit alle Lust der Welt nichtig erscheint. Dies sage ich aus eigener Erfahrung. Jeder, der sich im Guten der Unschuld befindet, wird auch durch die Unschuld angerührt, und zwar so weit, wie er sich diesem Guten geöffnet hat. Die anderen aber werden auch nicht durch sie berührt, weshalb in der Hölle alle ganz und gar gegen die Unschuld sind. Sie wissen nicht einmal, was Unschuld ist, ja, sie brennen desto stärker vor Begierde, jemandem Schaden zuzufügen, je unschuldiger dieser ist. Daher können sie auch den Anblick von Kindern nicht ertragen, sondern fühlen das Bedürfnis grausamer Begierde, ihnen zu schaden, sobald sie sie erblicken. Daraus wird nun klar, dass das eigene des Menschen und folglich auch die Selbstliebe im Gegensatz zur Unschuld steht, denn in den Höllen lieben alle das eigene und daher sich selbst.